die Chance, die einmalige Chance, einem Lagerfeuergespräch zu lauschen. Ich habe ein bisschen Holz mitgebracht. Ich habe es nicht angezündet, weil ich dachte, das könnte zu gefährlich werden. Aber lasst uns trotzdem vorstellen, dass die beiden Herren hier am Lagerfeuer sitzen und abends ein Gespräch zusammenführen.
Test, test.
Erzähl, Bruder, wie ist es dir ergangen? Was hast du erlebt in all diesen Jahren?
Jakob saß mit seinem Bruder Esau am Lagerfeuer. Beide schauten sich an und lächelten.
20 Jahre, Esau, 20 Jahre bin ich unterwegs gewesen. Viel habe ich in dieser Zeit erlebt, das kannst du mir glauben. Und oft habe ich dabei an dich gedacht, an das Unrecht, das ich dir zugefügt habe. Das war wirklich ziemlich fies von mir.
Ja, das kannst du laut sagen. Mann, war ich sauer auf dich. Ich sag dir, wenn ich dich damals erwischt hätte.
Ja, ich weiß, darum bin ich ja auch weggelaufen. Ich hatte Angst vor dir.
Und das völlig zu Recht. Du hast mich um mein Erbteil gebracht. Alles, was nach dem Tod von Papa mir gehören sollte, hast du dir genommen. Du hast mich ausgetrickst und betrogen. Warum, Jakob? Warum hast du das gemacht?
Ich weiß es nicht, Esau. Der Papa, der mochte dich so viel lieber als mich. Und ich fand es so ungerecht, dass du alles erben und übernehmen solltest. Ich meine, wir sind Zwillinge. Und nur, weil du ein paar Sekunden vor mir auf der Welt warst, musst du doch nicht gleich alles bekommen.
So sind aber die Regeln und Gebote.
Blöde Regeln und Gebote sind das.
Aber wie hast du denn den Papa ausgetrickst? Hast du wirklich so getan, als wenn du ich bist? Und darauf ist der Papa reingefallen?
Ja, die Mama hat mir dabei geholfen. Du hast doch so viel Haare auf der ganzen Haut. Und da hat sie mir ein paar Tierfelle umgelegt. Und dann sah ich fast so aus wie du. Ich habe noch ein bisschen meine Stimme verstellt. Und da dachte der Papa, der konnte ja nicht mehr so gut gucken, dass ich du bin. Und dann hat er mir seinen Segen gegeben und mir damit das Erstgeburtsrecht versprochen. Das heißt, nun sollte ich alles bekommen und nicht du. Heute weiß ich, dass das falsch war. Und auch damals hat die Freude über meinen fiesen Erfolg nicht wirklich lange angehalten. Ich habe dich sehen, als du von der Jagd gekommen bist. Und als du mitbekommen hast, was passiert war, da warst du voller Hass.
Oh, ich war aber auch sauer.
Genau, und deshalb bin ich einfach weggelaufen. Mama hat gesagt, ich soll nach Mesopotamien fliehen, zu Onkel Laban. Puh, das war ganz schön weit weg. Über 60 Tage musste ich laufen.
Ja, und dann?
Dann habe ich die Tochter von Laban gesehen. Rahel heißt sie. Und war sofort in sie verliebt. Wir haben auch geheiratet. Aber der Weg dahin war ziemlich kompliziert und schwierig. Onkel Laban hat mich ganz schön ausgetrickst, hinters Licht geführt und betrogen.
Das geschieht dir recht.
Ja, vermutlich. Vielleicht war das die gerechte Strafe für das, was ich mit dir gemacht habe. Ach, ich weiß es nicht. Denn auf der anderen Seite hat Gott mich auch immer wieder Kamele, Mägde und immer wieder gesegnet und reich beschenkt. So viele Schafe, Eselinnen und Esel, Ziegen, Böcke, Kühe, Kamele, Mägde und Knechte habe ich. Ich meine, schau dich nur um.
Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend, wie groß dein Reichtum ist. Darum verstehe ich auch gar nicht, warum du nicht in Mesopotamien geblieben bist. Offensichtlich muss es dir da doch gut ergangen sein. Was ist passiert, Jakob? Warum bist du zurückgekommen?
Du hast recht, Esau. Wenn du nur auf das schaust, was ich besitze, dann habe ich ziemlich viel. Eigentlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Aber hier drin, im Herzen, in meiner Seele, da fehlt mir etwas. Immer wieder musste ich an dich denken und an das, was ich dir angetan habe. Wie ich dich betrogen habe. Das hat mich dann aufgewühlt und irgendwie konnte ich meinen inneren Frieden nicht finden. Vermutlich, weil ich mit dir noch so in Unfrieden war.
Und dann hast du dich einfach so aufgemacht und bist losgezogen?
Nein, ich hatte voll Angst vor dir. Also irgendwie wollte ich ja zu dir, um mich bei dir zu entschuldigen. Und gleichzeitig wollte ich das nicht, weil ich wusste ja nicht, ob du noch immer sauer auf mich bist und mir etwas antust, wenn du mich siehst.
Und dann?
Dann hat Gott zu mir gesprochen. Zieh wieder in das Land deiner Väter, hat Gott gesagt. Geh zu deinen Verwandten. Ich will mit dir sein. Ja, und irgendwie hat mir diese Stimme etwas Mut und Kraft gegeben. Und so sind wir dann losgezogen. Aber Angst habe ich immer noch gehabt. Ich sag dir, Esau, der Weg zum Frieden kann ziemlich anstrengend sein. Auf unserer Reise habe ich immer wieder Kundschafter ausgesendet, die mir berichten sollten, wo du bist und was du machst.
Und was haben die berichtet?
Dass du mit 400 bewaffneten Leuten auf mich zumarschierst. Mann, hatte ich da eine Panik.
Ach, deshalb hast du mir immer wieder so kleine Geschenke geschickt. Eine Herde Ziegen, dann mal Kamele, Esel und Kühe.
Ja, ich wollte dich besänftigen.
Ach, Jakob, alles wäre doch gar nicht nötig gewesen. Aber ich habe dich vermisst. Auch mir geht es gut. Und diese Gaben, deine Geschenke, die brauche ich doch gar nicht. Ich bin doch einfach nur froh, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass du jetzt hier bist, mit den Deinen hier bei mir.
Esau erhob sich von seinem Platz am Lagerfeuer, öffnete seine Arme ganz weit und schaute Jakob liebe und erwartungsvoll an. Auch Jakob stand auf. Ganz in Ruhe betrachtete er seinen Bruder Esau. Dann öffnete auch Jakob seine Arme ganz weit und ging zu ihm. Die beiden Brüder umarmten sich. Lange standen sie so da. Neben ihnen knisterte das Lagerfeuer. So fühlt sich Friede an.
Danke, Jakob, dass du so mutig gewesen bist. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast und zurückgekommen bist zu mir. Und nun lass uns feiern. Wir beide haben uns bestimmt noch eine Menge zu erzählen.
Vater, ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst, dass du mich ruhig machst. Und ich möchte dich bitten, dass dein Wort ankommt, dass das, was du sagen möchtest, ankommt. In den Herzen und auch im Kopf. Amen.
Amen.
Letzte Woche hat Thomas hier über Liebe gesprochen. Liebe über Generationen hinweg. Er hat gefragt, kann etwas zwischen Generationen wieder heilen? Und seine Aussage war, das Herz der Väter zu ihren Söhnen muss sich bekehren. Ebenso auch das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Und die Generationen müssen einen Schritt aufeinander zugehen. Auch das waren Aussagen, die ich mir auf dem Segelboot, auf dem wir letzte Woche unterwegs waren, angehört habe. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, der letzten Sonntag nicht hier war, einfach auf der Webseite von uns die Predigt vom Thomas nochmal anzuhören. Er hat da gesprochen von dem Grundwesen Gottes. Er hat davon gesprochen, dass Liebe das Grundwesen Gottes ist und dass Liebe auch das Grundwesen von uns Menschen untereinander sein soll. Und ein letztes noch, Heilung bedarf Opfer, war eine Aussage, die bei mir hängen geblieben ist. Weil einer muss dem anderen vergeben. Und es gibt kein Leben, wo nicht dieses Vergeben notwendig ist, weil es gibt immer wieder Momente, wo wir uns gegenseitig verletzen, wo wir uns gegenseitig nicht achten. Und darum ist es wichtig, dass wir aufeinander zugehen. Ja, und diesen Schritt, den wir auch eben ja bei den Zweien gehört haben, das war nicht einfach, sich auf den Weg zu machen. Das war nicht einfach, ja, wieder zurückzugehen zum Esau. Und das kostet Kraft. Es ist Arbeit. Und heute möchte ich mit euch über Frieden nachdenken, wo ich der Meinung bin, dass auch da viel Arbeit notwendig ist und auch Opfer notwendig sind. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland dauert jetzt schon über 2 Jahre. Am 24. Februar 2022 hat er begonnen. Und ich weiß noch, damals, als ich die ersten Nachrichten davon gelesen habe, habe ich in meiner Familie diskutiert, ob das möglich ist, das jetzt sofort zu stoppen. Ich habe einfach gesagt, lasst uns ganz viele Menschen dort an diese Grenze stellen, die Frieden haben wollen, zwischen den beiden Nationen. Dann müssen die doch aufhören mit dem Blödsinn. Wir sind nicht zum Ende gekommen. Wir waren uns nicht sicher, wie viele Menschen müsste man denn dahin bringen, dass sie wirklich relevant sichtbar an dieser Grenze sind. Keine Ahnung, ob es so viele Menschen gegeben hätte, die sich ja einfach bereit erklärt hätten, dahin zu stellen. Und ich weiß auch nicht, ob die beiden Parteien dann wirklich aufgehört hätten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo wir für Frieden einstehen können. Denn wir sehen immer wieder Bilder des Kriegs in den Nachrichten. Ob es irgendwelche zerbombten Städte sind oder Infrastrukturen, die nicht mehr funktionieren, weil sie sabotiert wurden. Straßen, die nicht mehr funktionieren oder Brücken, die zerbombt sind. Es dauert bestimmt Jahre, um das alles wieder, ja, ich sag mal, aufzubauen und Minen und Bomben frei zu bekommen. Und wenn man das so tagtäglich liest, und ich sag mal, die Ukraine ist nur eins von vielen Beispielen, was wir in den Nachrichten im Moment hören, dann fragt man sich, macht das überhaupt Sinn, über Frieden nachzudenken? Überhaupt hier über Frieden zu predigen? Aber darauf zu verzichten, darüber nachzudenken und auch darüber sich Gedanken zu machen, würde heißen, es zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, dass die Waffen schweigen. Und es würde auch heißen, dass Gott keine Kraft hat, dass Gott das nicht verändern kann. Und ich glaube, dass sich Dinge, dass sich Verhältnisse, dass sich Menschen, ja, dass sich Verhaltensweisen ändern können, mit Gottes Hilfe. Und darum möchte ich mit euch heute darüber nachdenken. Im ersten Buch Mose hören wir die Geschichte, die wir etwas abgewandelt, gerade von Hans Gerd und von Florian gehört haben. In dieser Geschichte geht es um Neid, geht es um Konkurrenz, geht es um mehr haben wollen. Und das ist vielfach auch das, was uns zu Zwietracht, zu Hass und am Ende auch zu Krieg führt. Die beiden haben sich entzweit. Jakob ist weggelaufen. Entzweit ist fast noch ein zu leichtes Wort. Sie haben sich verfeindet. Und Jakob musste fliehen, weil Esau ihn töten wollte. Er flieht zu seinem Onkel und dort wird er auch, genauso wie er vorher seinen Bruder eigentlich betrogen hat, auch da wird er selber betrogen. Und nach vielen Jahren, haben wir gehört, macht er sich wieder auf, weil Gott ihn gerufen hat. Weil Gott ihn zur Versöhnung, zu Frieden gerufen hat, macht er sich wieder auf den Heimweg zurück zu seinem Bruder. Und die eigentliche Herausforderung ist nicht, sich auf den Weg zu machen, auch nicht diese hunderte von Kilometer, die er laufen muss. Die Herausforderung ist die Begegnung mit seinem Bruder, mit Esau. Weil er weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Er weiß nicht, ob die Rachegefühle noch da sind. Er weiß nicht, was denn diese 400 Mann, die da gegen ihn ziehen, denn eigentlich bedeuten. Und wir haben gehört, er schickt Esel, er schickt Kamele, er schickt irgendwelche anderen Herden, Schafen, Ziegen, kleine, große Herden. Eine Herde nach der anderen, ein Geschenk nach dem anderen, um ihn zu besänftigen, seinen Bruder, um ihn gut zu stimmen. Aber wir haben auch gehört, dass es das eigentlich gar nicht ist. Esau hat ja gerade gesagt, er hat selber genug. Er braucht das alles gar nicht. Das, was wichtig war, ich hoffe, dass es auch gerade so rausgekommen ist, die Versöhnung. Dass wieder Frieden zwischen den beiden ist. Das ist das Wichtige. Jakob ist dann, in der Geschichte so klug, dass er zwar wieder nach Hause zieht, aber nicht direkt sozusagen in dasselbe Lager wie sein Bruder Esau. Sie haben etwas Abstand, aber sie können sich wieder begegnen. Und am Ende lesen wir in der Bibel, dass als der Vater von den beiden, der Isaak, stirbt, dass Jakob und Esau ihn gemeinsam begraben. Es ist wieder Friede, es ist wieder Versöhnung zwischen ihnen eingetreten. Aber diese Versöhnung, dieser Friede, der ist nicht vom Himmel gefallen. Der war nicht einfach da, sondern es hat lange Jahre gedauert. Es hat Einsicht gebraucht. Es hat Verständnis, es hat Vergebung. Es hat genau für diese Umkehr, wovon Thomas letzte Woche gepredigt hat, das hat es bedurft. Ohne das geht es nicht. Aber es ist nicht so, dass wir Menschen das machen, dass wir Menschen das einfach tun können, sondern es ist ein sicheres Beieinanderwohnen, was Jakob und Esau tun können, weil es ein Gottesgeschenk ist, weil Gott sie mit Frieden beschenkt hat. Im Neuen Testament lesen wir vom Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, und davon, dass Christus unser Friede ist. Diese Aussagen und diese Bilder, die weisen darauf hin, dass es nicht unser Verdienst ist, sondern dass es der Verdienst von Jesus ist, der Versöhnung und Frieden und vor allen Dingen Schuldfreiheit. Die beiden sind aneinander schuldig geworden, und nur weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, können die beiden wieder aufeinander zugehen. Und so können wir auch aufeinander zugehen und im Hier und Jetzt, auf dieser Erde, im Miteinander, ja schon etwas davon sehen, was später in Gottes Friedensreich Realität sein wird. Wir können mit Gottes Hilfe Verständigung, Versöhnung und auch Frieden untereinander suchen. Denn so heißt es in der Bibel, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Frieden im Hier und Jetzt ist harte Arbeit. Ich glaube kaum, wer so eine ähnliche Situation vielleicht mal bei Freunden oder in der Familie gehabt hat, wo man sich wirklich verkracht hat, das ist nicht einfach mal eben easy going, wieder aufeinander zuzugehen. Das ist harte Arbeit. Aber diese Anstrengung, diese Verzicht, diese Einsicht, das Entgegenkommen, es ist das, ja, was Jesus von uns möchte. Das ist das, was Thomas auch bei der Liebe über Generationen hinweg meinte, dass es harte Arbeit ist, dass es Opfer sind. Und dann kann aber Friede zwischen Menschen, zwischen Geschwistern, zwischen Nationen, zwischen Völkern und Kulturen wieder entstehen. Aber wir können es nicht selber machen. Es ist die Liebe Gottes, es ist die Liebe Jesu Christi, die uns dazu hilft. Und als Christen wissen wir, dass wir Menschen das mit Jesus Christus tun können. Denn die Zugehörigkeit zu ihm schafft uns die Hoffnung auf den Frieden. Und dann können wir wieder wirklich heil werden. Und es ist ein Zeichen göttlichen Segens, dass wir einen Vorausblick auf diesen göttlichen Frieden haben dürfen. Ich möchte euch ganz konkrete zwei Aspekte mitgeben. Einmal, selig sind die Friedfertigen. Wir lesen im Neuen Testament eindeutig von diesen Friedfertigen. Und zwar sagt Jesus dort, er bringt zwar Unruhe, also ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist aber nicht, dass Jesus hier meint, er möchte Unfrieden stiften, sondern es ist einfach eine Prioritätssache. Jesus ist wichtiger, das Schwert, Gottes Wort, eine höhere Priorität zu geben, als dass alles hübsch miteinander funktioniert. Aber wir lesen dann auch in der Bergpredigt von Jesus selber, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und dann lesen wir noch im Römerbrief, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Da lesen wir diese Aspekte, dass Friedfertigkeit, dass wir aufeinander zugehen dürfen und dass Jesus dafür in die Welt gekommen ist, um diesen Frieden zu stiften. Und ein zweiter Aspekt, den ich herausheben möchte, ist, Gott gibt diesen Frieden. Es ist zwar, dass wir Arbeit damit haben, dass wir es tun müssen, aber es ist nicht so, dass wir diesen Frieden erzeugen können. Gott gibt Frieden. Denn wir lesen in dem Psalm, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und ein anderer Psalmbeter sagt, Gott schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Gott ist also derjenige, der diesen Frieden stiftet, von dem dieser Friede ausgeht. Und so lesen wir dann im Psalm 85, könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusage seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Ich möchte es noch ein bisschen konkreter machen, weil ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon solche ja doch extremeren Situationen wie Krieg miterlebt hat. Aber an vielen Stellen sind es Worte, die uns verletzen. Worte, die uns ungerecht erscheinen. Und ich möchte euch mit einem Text aus Römer 2 aufzeigen, ja, wie so etwas von Gott gesehen wird. Wir wollen einem Gespräch zuhören, wo eine Person erzählt, wie sie von einer anderen verurteilt wird. Weil Urteile, Vorurteile und Verurteilungen häufig dazu führen, dass wir keinen Frieden untereinander haben. Die Person, die dort angegriffen wurde, wünscht sich eine Entschuldigung.
Hallo.
Deshalb hast du auch keine Entschuldigung. Du Mensch, der du dich zum Richter aufspielst.
Das gilt für jeden, der so handelt. Wenn du jemand anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Wir wissen aber, wer so handelt, über den spricht Gott das Urteil.
Und dieses Urteil entspricht der Wahrheit.
Du Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst.
Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgegenzukommen?
Oder missachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gott Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern?
Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr den Zorn Gottes zu, bis zum Tag des Zorns.
Das ist der Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart.
Gott wird allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Es gibt Menschen, die sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun.
Es geht ihnen um die Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Ihnen wird Gott das ewige Leben schenken.
Aber andere handeln aus Eigennutz.
Sie folgen nicht der Wahrheit Gottes, sondern setzen auf das Unrecht. Gottes grimmiger Zorn wird sie treffen.
Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen.
Das gilt an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen.
Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden.
Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen, denn Gott richtet ohne Ansehen der Person.
Den Text könnt ihr in Römer 2 nachlesen. Ihr habt die Bibelstellen vorne an der Wand. Wir haben es nur mal in verschiedenen Rollen gesprochen, damit man die verschiedenen Aspekte, die da in dem Text stehen, vielleicht etwas klarer versteht. Hier geht es um Urteile, um Vorurteile. Aber auch darum, dass Gott gerecht handelt, dass Gottes Handeln gerecht ist. Und Gott sieht uns Menschen offensichtlich anders, als wir uns manchmal untereinander sehen. Gott ist wahr, gerecht, gütig und geduldig. Und so schaut er auch auf uns Menschen. Gott sieht, welche Wege wir einschlagen, welche verkehrten Wege wir auch einschlagen. Aber trotzdem hören wir in dieser Gesprächsrunde, dass Gott zwar einerseits nicht das Unrecht vergisst, aber andererseits auch seine Gerechtigkeit und seinen Frieden hören wir in diesem Text. Und Gott setzt darauf, dass wir Menschen auch Gutes tun können. Jeden Tag haben wir wieder neu die Möglichkeit, uns zu entscheiden, etwas Gutes zu tun. Das ist eine große Verantwortung für jeden von uns. Darum möchte ich euch nochmal zwei Aspekte mitgeben. Den einen hatte ich schon vorher mal gesagt, nämlich den Frieden suchen. Da gibt es eine ganz prominente Bibelstelle, wo wir halt dem Frieden nachjagen. Nämlich lasst ab von dem Bösen und tut Gutes. Eigentlich eine ganz klare und einfache Anweisung. Und sucht den Frieden und jagt ihm nach. Dafür ist es natürlich sinnvoll, Gottes Gebote zu kennen und auch nachzufolgen. Denn großen Frieden werden die haben, wenn ein Mensch den Wegen des Herrn wohlgefällt. So lässt er auch seinen Feinden mit ihm Frieden machen. Also auch Feinde können in Frieden dann wieder zusammenleben. Und noch ein Vers aus den Sprüchen zum Frieden. Besser einen trockenen Bissen mit Frieden als ein Haus voller Geschlachtetem im Streit. Und auch hier möchte ich noch einen Punkt wieder ergänzen als einen zweiten Aspekt. Wir sollen zwar diesem Frieden nachsuchen, das klingt sehr stark, als ob wir das alles tun können und hinterherlaufen können, aber wichtig ist, dass Frieden mit Gott die Basis dafür ist, dass wir überhaupt uns auf diesen Weg machen können. Dass der Jakob sich aufmachen konnte zum Esau wieder zurück, dafür hat es Frieden mit Gott als Grundlage bedarf. Im Neuen Testament erklärt uns, durch Jesus Christus ist es uns Menschen überhaupt erst möglich geworden, mit Gott Frieden zu schließen. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in Frieden habt. Und im Johannesevangelium heißt es dann, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und nur weil Jesus Christus die Welt überwunden hat, den Hass, den es da gibt, kann es Frieden geben. Und Paulus erklärt uns dann im Römerbrief noch, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir brauchen die Basis, die Grundlage, dass Jesus Christus für unseren Unfrieden gestorben ist, um mit Gott Frieden zu haben. Und erst wenn wir selber vor uns und vor Gott kapitulieren und nur noch auf das Erbarmen Gottes hoffen, dann kann Frieden entstehen. Denn Frieden bedeutet nicht, dass kein Krieg ist, sondern Frieden bedeutet eine gute Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst und zu Gott. Ohne Gott können wir Menschen keinen Frieden schaffen. Einen allumfassenden Frieden gibt es nur durch Jesus Christus, durch seine Barmherzigkeit, der für unsere Schuld gestorben ist. Und weil wir Christen wissen, dass wir darauf bauen dürfen, können wir jetzt schon auf Gottes Friedensreich hoffen. Die vier Aspekte waren: selig sind die Friedfertigen. Das heißt, den Friedfertigen spricht Jesus Seligkeit zu. Gott gibt uns diesen Frieden. Den Frieden sollen wir suchen. Und wir brauchen dafür den Frieden mit Gott. Amen.